der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Wo auch immer Sie gerade stecken, in Berlin, in Brandenburg, in Potsdam, im Rest der Welt unter www.bh1.de, seien Sie uns herzlich willkommen. Hier ist das Radio BH1 Stadtgespräch. Mit mir im Studio ist mein geschätzter Kollege
Steve Schulz.
So heißt er wirklich. Und mein Name ist Uwe Schneider. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Guten Abend.
Radio BH1. Musik mit Kopfwackelgarantie.
Meine Hitsgarantie BH1.
Immer montags, immer mittwochs, immer freitags hier auf Radio BH1 gibt es das Radio BH1 Stadtgespräch mit Steve Schulz und Uwe Schneider über die Dinge des Alltags, über die sich zu reden lohnt, die zum Schmunzeln anregen, manchmal auch zum Kopfschütteln. Und das, was wir jetzt haben, ich weiß nicht, was das bei Ihnen auslöst. Bei uns hat es, ich sag's Ihnen mal nicht, ich erzähle Ihnen kurz die Geschichte. Erinnern Sie sich bitte an die vergangenen zwei Sommerperioden. Da gab es in bestimmten Freibädern, insbesondere in Berlin, aber auch in anderen Ballungszentren in NRW und dergleichen, öfter mal Probleme mit Jugendlichen aus anderen Kulturkreisen, die sich dann in Rotten zusammengebildet haben. Es kam zu Schlägereien, es mussten Ordnungskräfte angerufen werden, es gab zu sexuellen Belästigungen und. In der Folge dessen muss man in einigen Freibädern in Deutschland heutzutage einen Personalausweis vorzeigen, wenn man hinein möchte. Wir sind damit, ich glaube, das einzige Land auf der Welt, wo Sie quasi ohne Pass einreisen können, aber nicht in ein Freibad gehen ohne Pass. Das ist schon ein Kuriosum an sich. Aber jetzt nach all diesen Vorkommnissen und man weiß, es gab ja eben diese Probleme mit nicht so gut integrierten oder dann offensichtlich so ein bisschen den Manneskult herausstellenden Jugendlichen, wie gesagt, aus bestimmten Kulturkreisen, das ist kein Ressentiment, das ist ein Fakt, das wurde auch so in den Presseberichten beschrieben, gab es eben diese Vorfälle. Aber jetzt gibt es von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ein Plakat oder eine Plakatkampagne. Und da passiert nun Folgendes, Steve, das musst du uns mal erklären. Du hast ja vor dir die Bilder, was siehst du da?
Also es sind unterschiedliche Themen, die da angesprochen werden. Das Leitthema dieser Plakataktion ist der Aufruf gegen sexuelle Belästigung, eben in den Freibädern oder Schwimmbädern allgemein.
Das ist ja schon mal gut.
Da kann man nichts gegen sagen.
Absolut korrekt.
Gar keine Frage. Auf einem dieser Bilder ist ein hellhäutiger Jugendlicher zu sehen, der unter Wasser mehr oder weniger versehentlich, das ist aus dieser Illustration, aus dieser Darstellung nicht wirklich klar zu ersehen, einer vermutlich ausländischen Jugendlichen an den Po oder an den oberen Oberschenkel fasst.
Mhm.
Mit der Überschrift Grapschen verboten.
Also es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir in den letzten Sommersaisons überall erlebt haben. Also es wird sozusagen die Kartoffel, der deutsche Jugendliche, was auch immer der deutsche Jugendliche ist, der kann ja Migrationshintergrund haben, ist ja keine Frage. Aber es wird dann der offensichtlich rothaarige oder blonde Junge mit heller Haut, der begrapscht offensichtlich ein dunkelhäutiges Mädchen oder belästigt sie. Oder das heißt ja Gucken verboten, Grapschen verboten, alle möglichen Dinge sind ja jetzt verboten, was völlig korrekt ist. Aber warum stigmatisiert das jetzt so, als wenn es jetzt jemand wäre, der es eigentlich in den letzten Monaten und Jahren nicht so war? Was steckt dahinter? Und erinnern Sie sich bitte, in NRW gab es diese berühmte Silvesternacht 2015, 2016 auf der Domplatte in Köln, wo es erst 10 Tage später in der Öffentlichkeit bekannt wurde, dass es dazu über 1000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung kam. Vergewaltigung, Belästigung und so weiter und so fort. Und eigentlich nur auf Initiative eines kleinen lokalen Tageblattes, das in die großen Medien hineinkam und wurde auch wieder dann sofort von einigen Gruppen, speziell aus den Linken, gesagt, naja, Männer sind ja generell auch bei der Wiesn ganz schlimm. Aber es ging eben speziell da eben um die Gruppen von hinzugezogenen oder neugekommenen und Flüchtlingen, die da halt wilde Sau gespielt haben, sagen wir es mal so, wie es ist. Und das eben öfter mal passiert. Aber warum wird jetzt sozusagen so eine Umkehr plötzlich geschlossen?
Ich kann dir nicht wirklich sagen, warum diese Umkehr geschlossen wird. Ich denke mal, das hat damit zu tun, dass man sich nicht gegen Migranten in jeglicher Form positionieren möchte. Denn wenn man das tut, ist man sofort in einer Schublade mit dem Aufdruck, hier ist Rechtsextremismus am Werk und das wollen wir hier nicht. Und aufgrund dieser Umkehrung, wie du es beschrieben hast, hat man jetzt eben den, ich sag mal, blonden Jungen genommen, der das ausländische Mädchen begrapscht. Diese ganze Aktion, Plakataktion, hat ja einen Hintergrund. Du hast vorhin die Auseinandersetzung oder Ausschreitung in den Berliner Freibädern beschrieben, wo es dann wirklich zu Handgreiflichkeiten, zu Schlägereien in einer
Art. Die gab es auch in NRW und anderswo in Deutschland.
Ja. Ja. Wo dann auch Bademeister verprügelt wurden und. Also das war ja wirklich schrecklich. Aber gerade in Köln, da ging es darum, dass letztes Jahr ein mutmaßlich sexueller Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen stattgefunden hat. von 8 Jugendlichen und jungen Männern. Und von daher gab es also einen ganz massiven Anlass für diese Aktion. Inwiefern die Nationalität oder Herkunft der vermeintlichen Täter und Opfer hier in der Plakatdarstellung berücksichtigt wurde oder eben nicht, das sollten wir vielleicht einfach mal auch mit den Kölner Bäderbetrieben oder
wir stellen eine Anfrage.
Mit NRW besprechen.
Einfach
mal fragen, wieso, weshalb, warum das so dargestellt
ist. Es ist ja halt unsensibel, weil es dann auch, wenn es jetzt zweimal weiße oder zweimal dunkelhäutige Menschen, dann wäre es ja okay, aber dass sozusagen der Weiße ist jetzt der Täter gegenüber, das ist eben das Merkwürdige, weil es eben in der Realität tatsächlich anders war, gerade in den Freibädern in den letzten Jahren. Und das gibt doch wieder so ein Gefühl bei den Menschen, was einfach nur die Menschen in die falschen Ecken treibt politisch. Das ist doch genau der Punkt. Wir reden nicht über Probleme, wir diskutieren sie weg, wir negieren sie weg und schon greifen die Leute wieder zu irgendwelchen extremen Alternativen. Das kann doch nicht im Sinn des...
Ja, aber wir schieben sie weg, wir ignorieren sie, beziehungsweise wir drehen sie wirklich falsch um. Und wir stellen die Tatsachen falsch dar. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine gefährliche Entwicklung bei uns in der Gesellschaft, dass wir uns nicht wirklich mit den Fakten beschäftigen und die Fakten auch mutig benennen, sondern dass wir versuchen, immer einen Umweg zu finden, um politisch korrekt dazustehen.
Ein schönes Beispiel dafür ist ja auch der Kollege Restle von ARD Monitor, der ja auch gerade nach der Veröffentlichung der Kriminalitätsstatistik auch eine Sendung darüber machte, dass es eigentlich völlig normal ist und die Statistik ist gar nicht so schlimm, da es sich bei den Zahlen ja nur um Verdächtige und nicht überführte Täter handelt. Mhm. Diese Statistik, die ja wirklich exorbitant nach oben ausschlägt, wie viel Gewalttaten und sexuelle Taten wir im Augenblick haben. Und das wird dann auch wieder negiert. Das sind ja alles nur festgestellte Verdächtige, aber eben noch keine überführten Täter. Das ist dann auch wieder so ein Negieren und ein Verharmlosen, mhm, was genau wieder in die falsche Richtung zielt. Aber wir wollen jetzt mal an dieser Stelle in die richtige Richtung zielen. Wir drücken auf diesen Knopf und gleich geht's los mit Musik und Kopfwackelgarantie. Denn das ist es hier, was wir auch auf Radio BH1 perfekt beherrschen.
Wir sind BH1.
Meine Hitgarantie BH1.
Das Radio BH1 Stadtgespräch mit Steve Schulz und Uwe Schneider und einer unappetitlichen Figur, die eigentlich gar nicht in Potsdam sein dürfte, dennoch da war und irgendwie provoziert hat, mein lieber Steve. Wer war denn da und was hat er provoziert?
Da war der Rechtsextremist Martin Sellner, Österreicher von Nationalität, und der war in Potsdam, und das Besondere dabei ist, dass Potsdam ihm ja ein bundesweites Einreiseverbot
auferlegt hat oder auferlegen wollte, muss man sagen.
Auferlegen wollte, genau, denn dagegen hat er ja natürlich Rechtsmittel eingelegt, deswegen ist dieses Verbot noch nicht rechtskräftig und somit konnte er auch nach Potsdam ganz regulär einreisen. Und er besuchte nicht nur die schöne Stadt Potsdam, sondern er ging wohl nach Berichten der PNN in das Rathaus.
Aha, was hat er da gemacht?
Und wollte dem Oberbürgermeister ein Geschenk übermitteln, unter anderem auch sein Buch, mhm, zur Remigration.
Aber wenn der Mann doch eigentlich ein Einreiseverbot hat, wie kommt er denn hier rein? Und vor allen Dingen, wer hätte das eigentlich kontrollieren können?
Es gibt ja keine Grenzkontrollen, von daher kann er sich in dem Schengen im Europaraum ja bewegen, wie er möchte.
Also ist das eher so eine Formalie, die ohnehin gerade ausgesetzt ist?
Es ist ausgesetzt, weil sie noch nicht rechtskräftig ist. Er hat ja dagegen Widerspruch eingelegt und deswegen ist das noch keine Rechtsgültigkeit, auf die er dann in irgendeiner Art und Weise Rücksicht nehmen muss.
Seltsamer Vogel. Was hat er denn nun wirklich geschenkt außer seinem Buch? Noch was anderes? Hat er es überreichen können?
Also die Stadt sagt nichts von einem Geschenk. Sie sagt aber, dass man wisse, dass er da gewesen sei.
Mhm.
Aber gut, von einem Geschenk hat die Stadtsprecherin nichts gesagt, beziehungsweise es nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert.
Nochmal ganz kurz, apropos Dasein. Es gibt eine Person, die ist im Augenblick omnipräsent, klebt auch mehr oder weniger an jeder zweiten Litfaßsäule oder an jeder zweiten Straßenlaterne. Wir reden von Agnes Strack-Zimmermann. Agnes Strack-Zimmermann ist ja nicht nur Politikerin und hat ja gerade mit einer Kampagne auf sich aufmerksam gemacht mit Oma Courage. Ne? Du weißt, wer Mutter Courage war von Brecht?
Ja, ja.
Das war die, die mit Krieg Kinder Geld verdient hat. Und ob das jetzt wirklich so clever war, was die da gemacht hat mit dieser Oma Courage-Geschichte. Sie wollte wahrscheinlich die mutige Oma. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die Kinder hat, aber als mutige Oma wollte sie raus. Aber als Mutter Courage, wer ein bisschen Brecht kennt, weiß, dass das natürlich ein Schuss nach hinten ist. Aber Mutter Courage oder Oma Courage hat auch noch eine ganz andere Freizeitbeschäftigung offensichtlich.
Ja, eine sehr merkwürdige, wenn man sich das mal genauer anschaut. Medien berichten darüber, dass Frau Strack-Zimmermann im Monat bis zu 250 Klagen anstrebt wegen Beleidigung, Verleumdung etc.
250.
Nicht schlecht, oder?
Das heißt, es müssen ja Anwälte bezahlt werden, Gerichte werden damit beschäftigt. Und welche Beleidigungen geht es denn da? Dass sie aussieht wie Nosferatu oder dass sie aussieht wie ein Kerl? Oder was sind das für Beleidigungen?
Es gab jetzt ein Urteil über eine Beleidigung, die da hieß, Frau Strack-Zimmermann sei eine Kriegstreiberin.
Okay.
Und dagegen hat sie natürlich eine Klage angestrengt und hat gesagt, also das so darf man mich hier nicht diffamieren, aber die Gerichte haben gesagt, das sei gedeckt von der Meinungsfreiheit und innerhalb eines bestimmten Kontextes dürfe diese Äußerung durchaus fallen. Natürlich weiß man auch, Frau Strack-Zimmermann ist eine Waffenlobbyistin, ne, ist in mehreren Vereinen, Institutionen, Verbänden, die eben pro Rüstung sich ausgerichtet
haben. Sie streitet aber selbst ab, in diese Hinsicht zu intervenieren irgendwo. Naja, ne? Sie sieht sich selbst als Pazifistin.
Ja, gut, das ist ja immer so mit dem Selbstbild und dem Fremdbild immer so eine kleine Differenz. Und von daher war das Gericht der Meinung, diese Äußerung der Kriegstreiberin sei, ich sag mal, in Ordnung, beziehungsweise sei noch unter dem Aspekt der Meinungsfreiheit durchaus zu vertreten.
Und Meinungsfreiheit ist ja etwas ganz Wichtiges, gerade in der Demokratie. Du kannst eigentlich alles sagen, selbst eine Beleidigung geht noch in Teilen durch, sie darf eben nur nicht menschlich verletzend, zersetzend sein. Und da gab es ja dann irgendwelche Hinweise noch zu ihr, oder?
Ja, es gab noch einen weiteren Richterspruch, und zwar in einem weiteren Verfahren vor dem Landgericht Mainz. Und dann ging es um die Bezeichnung widerliche, korrupte Kriegstreiberin. Und da sagte das Landgericht Mainz, na, das geht uns dann doch noch ein bisschen zu weit. Das ist jetzt nicht nur eine reine Meinungsäußerung, weil sie außerhalb eines gewissen kriegsspezifischen Kontextes war. Wäre dieser da gewesen, hätte das Landgericht wahrscheinlich auch dieser Formulierung durchaus stattgegeben, beziehungsweise das unter dem Aspekt der Meinungsfreiheit nicht strafrechtlich irgendwie verfolgt.
Ja, widerlich ist sehr subjektiv, auch sehr gemeint, das verstehe ich gut. Und korrupt wäre ja ein Straftatbestand und auch das ist nicht erwiesen. Oder es ist auch nicht Teil einer Ermittlung. Insofern Kriegstreiberin, das kann man ja sagen, wenn sie das forciert, dann ist das wahrscheinlich wirklich dann tatsächlich freie Meinungsäußerung, aber alles andere geht eigentlich nicht.
Ja, wie gesagt, also das war jetzt gar nicht so sehr, dass das Landgericht gesagt hat, also es sind jetzt diese beiden Begriffe, die wir hier anmahnen, sondern es sind diese beiden Begriffe in einem davon losgelösten Kontext.
Es ist interessant, weil doch unsere geliebte Innenministerin Nancy Faeser oft davon spricht, wenn Staatsbedienstete oder der Staat verhöhnt würden, dann würde man es mit der Härte des Gesetzes zu tun bekommen. Und Rupert Scholz, der Verfassungsrechtler, der Renommierte, hat dazu eine gute Antwort, mal beides zu hören.
Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen.
Ich habe das Recht, den Staat auch zu verhöhnen. Ich kann meinen Staat lieben. Ich kann ihn achten. Ich kann ihn respektieren. Ich kann ihn auch ablehnen, bis hin auch zum Spott. Das liegt alles in meiner Meinungsfreiheit, alles im Rahmen einer pluralistischen Demokratie.
Das ist interessant zu wissen. Sollte man auch wissen.
Durchaus. Ich meine, hier haben wir es jetzt nicht mit dem Staat zu tun als Institution. Hier geht es um Personen und von daher ist es natürlich so ein bisschen eine andere Sache, ob ich jetzt einen Staat verhöhne oder aber ob ich jetzt bestimmte Personen angreife, beleidige, diffamiere oder wie auch immer.
Da müsstest du bitte als Top-Journalist mal recherchieren. Werden denn die Anwälte oder die Klageeinreichung, findet sie als Privatperson von Frau Dr. Strack-Zimmermann statt? Ist sie echt Doktor? Ich weiß nicht. Oder wird das sozusagen im Namen der Fraktion oder im Namen sogar der Bundesregierung erledigt? Das sollte man mal klären an dieser Stelle.
Das werden wir mal machen.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle wieder einen kleinen Moment. Halten wir inne.
BH1. Meine Hitgarantie
BH1. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Radio BH1 Stadtgespräch. Und ich darf Ihnen eins sagen, vielleicht gehören Sie dazu. Genau wie mein Kollege Steve Schulz oder auch ich. Definitiv nicht, zu den faulen Menschen in diesem Land.
Was hast du gerade zu mir gesagt?
Es sind ja quasi fast die Hälfte. Nee, es ist sogar mehr. 6 von 10 Deutschen haben Probleme mit Prozentrechnung. Das sind mehr als 40%. Der alte Scherz. Nein, aber es sind sogar 60% der Menschen sind zu faul, zur Wahl zu gehen. Es gibt jetzt eine Umfrage von einem Bitcoin-Institut, aber ganz egal. Die haben erwählt, Lauffolle. 6 von 10 Deutschen wünschen sich die Option, auch online an generell an Wahlen teilnehmen zu können.
Weil es bequemer ist, oder was?
Weil es bequemer ist. Damit man sich nicht raus ins Wahllokal aufmachen muss, sondern stattdessen das alles zu Hause schön vom Sofa, vom Tablet aus machen kann. Mhm. Also 6 von 10. Das heißt, also einer von uns beiden würde sozusagen in Frage kommen.
Ja, du hast es ja mit der Digitalisierung nicht so, ne? Also müsste ich derjenige sein.
Ich freue mich gerne, auch mal spazieren zu gehen in mein Wahllokal. Es sind ja im Regelfall immer Schulen. Mhm. Und es ist interessant, weil es gab ja einen interessanten Vortrag. Falls du dich daran erinnerst, wir haben ja das recherchiert, das berühmte Treffen in Potsdam. Das Skandaltreffen, was als solches ja gar nicht stattgefunden. Es gab ein Treffen, aber es war nichts Skandalöses. Hat ja ein Gericht jetzt festgestellt, das ist alles völlig im Rahmen des Legalen gewesen. Aber es gab einen interessanten Vortrag, der gehalten wurde von, wie heißt er, der ehemalige Verfassungsrechtler? Vosgerau. Dr. Ja. Ulrich Vosgerau. Der Verfassungsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau hielt einen Spontanvortrag über die Gefahren der Briefwahl. Mhm. Denn die Briefwahl ist ja eigentlich nur eine Option, wenn es dir nicht möglich ist, an einem Wahltag zum Wahllokal zu gehen, wenn du es im Vorfeld weißt, dass du krank bist, dass du die Wahlunterlagen schicken lässt und dann sozusagen dein Kreuzchen per Brief machst. Mhm. So. Aber wie verhält es sich zum Beispiel in sehr archaischen Strukturen in Familien, wo sozusagen der Mann alles entscheidet für die gesamte Familie?
Das war ja auch einer dieser Punkte. Ne?
Das war ja einer der Punkte. Was passiert da eigentlich? Kann man Briefwahl prinzipiell vielleicht unter Bedingungen stellen, also tatsächlich einen Krankenschein oder einen Urlaubsschein oder? Und insofern ist das ja ganz wichtig, weil so könnte ja, ist dem Schummel Tür und Tor geöffnet, wenn jeder sozusagen einfach für alle anderen unterschreiben könnte, beziehungsweise sein Kreuz machen könnte. Und jetzt passt das ganz gut zum Faulsein der Deutschen. Die Digitallobby hat festgestellt, dass zwar das Potenzial für ein demokratisches Miteinander sehr, sehr hoch ist, aber 1/10 der Befragten würden zum Beispiel bei der Europawahl nicht wählen, wenn sie das nicht digital machen könnten.
Aber hat das wirklich was mit Faulsein zu tun? Wir sind doch in der Welt der Digitalisierung durchaus imstande, so einen Prozess auch digital abbilden zu können, oder?
Ja, aber auch wenn du es digital machst, dann müsstest du ja immer mit dem Pass, na gut, das machst du im Wahllokal ja auch, du müsstest ja sozusagen einmal legitimieren, das ist ja ein doppelter Aufwand. So schaut jemand im Wahllokal auf deinen Pass, kontrolliert ihn mit deinem Gesicht, mit deinem Wahlschein, du gehst rein, machst dein Kreuz,
ja, das hört fertig. Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber du kannst natürlich auch über dein Handy, du kannst deinen Reisepass oder deinen Ausweis einscannen lassen, um dich damit zu legitimieren.
Aber es gibt ja immer noch, falls du dich erinnerst, wenn du mal in ein Wahllokal gehst, du kannst zum Beispiel mit deiner Frau zusammen nicht in die Wahlurne rein oder an die Wahlurne, in die Wahlkabine heißt es ja dann, weil man soll das alleine. Du kannst kleine Kinder darfst du mitnehmen, aber es hat sonst niemand, man soll auch kein Handy mitnehmen. Wie ist das dann aber zu sichern, wenn du das alles zu Hause machst? Eigentlich nicht. Müsste man tatsächlich dann über die Wahlsysteme nochmal nachdenken. Also nochmal die Frage war, warum sind 6 von 10 Deutschen eigentlich zu faul, ins Wahllokal zu gehen? Oder finden sie es einfach nur netter, das Ganze digital zu machen, weil es halt State of the Art ist?
Ich fände es schöner, wenn das auch irgendwie eine digitale Lösung gäbe. Und da sind wir jetzt wahrscheinlich wirklich so bei dem, du gehst ins Wahllokal und ich mach's dann online. Weil es einfach auch möglich ist, das dann von unterwegs zu machen. Denn all diejenigen, die dann irgendwie krank sind oder im Urlaub sind oder aber an dem Tag unterwegs sind, die müssen sich dann sagen, wann gehe ich? Wir zum Beispiel haben einen Ausflug, mein Sohn hat Geburtstag und wir wollen eigentlich was unternehmen. Jetzt müssen wir aber sagen, okay, Moment, wir können erst was unternehmen, wenn wir alle gewählt haben, weil wir alle wählen gehen.
Ihr könnt ja morgens um 8 ins Wahllokal, danach macht ihr einen schönen Ausflug.
Deswegen, du musst natürlich auch diesen Tag dann entsprechend planen.
Aber es ist doch die Grundpflicht eines Demokraten, sich an einer demokratischen Wahl zu beteiligen. Das ist doch sozusagen eine heilige Pflicht, da muss man doch hin.
Ja, eben, man muss hin, weil es digital nicht angeboten wird. Also von daher, wenn es digital angeboten würde, dann müsste man da nicht hingehen. Deswegen, wenn man jetzt unterwegs ist, im Urlaub ist oder so, dann mache ich das Handy an, legitimiere mich mit meinem Ausweis, scanne es ein, drücke auf A, B oder C oder gebe da meine Stimmen ab und dann verschicke ich es und dann wird es gewählt.
Sie kriegen schon mit, digitalen Nerds in jungen Jahren, so sind sie, die lutschen am Speicherstick, um sich zu ernähren. Wir nehmen noch eine Mohrrübe in den Mund, wir freuen uns darüber.
Ja.
Aber ihr jungen Leute, ihr wollt das halt so.
Ja. Aber ihr sterbt aus, ist klar.
Das Schöne ist, das geht uns allen so.
Wir sind die mit der Kopfwackelgarantie. Radio BH1.
Meine Hitzgarantie BH1.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Hat sich die Welt tatsächlich so verändert? Wird tatsächlich nur noch gegendert? Oh, das war jetzt ein Reim. Der war jetzt so nicht geplant, aber er klang halt gut. Warst du in letzter Zeit mal im Kino? In den letzten 2-3 Jahren hast du dir Blockbuster angeschaut?
Den Film kenne ich nicht.
Nicht Dollybuster, Blockbuster. Hast du irgendwelche großen Filme gesehen?
Ich war neulich im Kino und habe
Nicht diese Kinos, da wo Blockbuster, amerikanische Filme, große amerikanische Filme. Nicht diese, nicht da, wo was zu trinken gereicht wird und Frauen am Stange tanzen. Das meine ich nicht. Ich rede von den Kinos ganz normal, wo Tom Cruise und so läuft.
Achso, in der Tom Cruise war es nicht, es war Kung Fu Panda 4.
Natürlich. Man muss sich dem. Ja, absolut, absolut. Aber jetzt ist dieses cineastische Meisterwerk sicherlich kein gutes Beispiel. Aber wenn du zum Beispiel die Filme dir anschaust wie Tom Cruise, Mission Impossible oder Top Gun oder The Italian und so weiter und so fort, die großen Blockbuster, ist jetzt herausgefunden worden, dass die Menschen dort weniger Sex wahrnehmen. Aber stattdessen eine weiterhin rüde Sprache. Also man hat jetzt ermittelt, dass sozusagen das Sexleben in amerikanischen Filmen nahezu nicht mehr stattfindet. Es gibt kaum noch nackte Frauen, kaum noch nackte Männer, aber es wird nach wie vor die raue Sprache gepflegt.
Stört dich das?
Nee, ich stelle es nur fest. Ach so. Man ist ein bisschen prüder geworden offensichtlich. Okay. Also früher, wenn es eine Liebesszene gab, haben wir uns gefreut, schön, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Man redet nur noch über die Liebesszene oder die ist dann schon vorbei, die Zigarette danach quasi. Aber da das alles so woke ist, wird auch nicht mehr geraucht. Also gibt es auch keinen Sex mehr.
Darauf gar nicht so richtig geachtet. Vielleicht liegt es daran, dass ich eher die älteren Filme sehe, wo diese besagten Szenen noch etwas ausführlicher bilderisch.
Oder Kung Fu Panda, wo du lange drauf warten kannst. Es gibt auch eine andere Zahl. Es gibt übrigens Menschen, die wollen lange Kinofilme nicht mehr. 52 Minuten ist die gewünschte Länge von amerikanischen Kinogängern. Sagen, länger wollen wir es nicht.
52 Minuten?
Nein, habe ich 52 gesagt? Ja. Ich meinte 92. Okay. 92 Minuten ist die gewünschte Länge, nicht länger. Mhm. Wahrscheinlich hält es die Blase nicht aus, keine Ahnung. Also Ben Hur wäre da nichts für die oder auch The Italian, dieses mit der letzte Film von Scorsese war das, ne? Mit wer war da alles bei? Joe Pesci, Al Pacino,
De Niro.
Robert De Niro, großartiger Film, aber ich glaube 3,5 Stunden lang. Ähnlich wie Once Upon a Time in Hollywood mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, war auch 3,5 Stunden lang. Und da gibt es diesen berühmten Witz, dass die Freundin von Leonardo DiCaprio, die er zu Beginn der Premiere hatte, war am Ende des Films schon zu alt für ihn. So, das ist jetzt der richtige Ausschmeißer für heute, oder? Also lange Filme sind nicht mehr, kurze Filme, dafür gibt es auch keinen Sex. Das ist sozusagen das, worauf wir uns cineastisch jetzt einstellen können.
Okay.
Wir sind jetzt nicht beim Film Noir oder bei Berlinale oder den hochgeistigen Dingen, sondern bei ganz normalen Filmen, die für uns beide gemacht sind. Also für dich als digitalen Nerd und für mich als analogen Schwachkopf. Und damit sind wir am Ende des heutigen Stadtgespräches und freuen uns und sagen jetzt zu einem schönen Feierabendwasser ja, denn wir sagen ja zu deutschem Wasser. Einverstanden?
Ja.
Sprudelt oder ganz still?
Meistens ganz still, kann aber dann auch mal ab und zu sprudeln.
Es gibt Wassersommeliers, kein Scherz, der hat mal erklärt, tagsüber kann man ruhig bubbelig trinken, sagte bubbelig, nicht mit Kohlensäure, bubbelig. Mhm. Aber am Abend dann, umso später es wird, umso beruhigender die Wirkung sein soll, dann bitte umso stiller. Quasi totes Wasser.
Okay, also beruhigend heißt stilles Wasser.
Ganz still, dass nichts mehr sagt, wo du Ohren ranhalten kannst.
Vielleicht solltest du mehr stilles Wasser trinken.
Ich nehme ein wenig stilles Wasser zu mir mit ein paar Bubbles und wünsche dir einen schönen Abend. Das war das Radio PR1 Stadtgespräch mit
Steve Schulz
und Uwe Schneider. Und wir freuen uns sehr auf den kommenden Mittwoch.
Genau, schönen Abend noch.
Und tschüss.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine Hitzgarten.